Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei Neuformation, das christliche Werk für das Leben, Lernen und Leiten. Möge Ihnen die folgende Botschaft viel Erkenntnis, Einsicht und Weisheit vermitteln.
Ich freue mich sehr, hier zu sein heute, weil ich Aufbruchsstimmung liebe. Da, wo was Neues entsteht, da ist Erwartung, da ist Sehnsucht nach Wachstum und es ist einfach immer begeisternd, da ein Teil zu sein. Ich bin selber in einer Familie groß geworden, wo immer Aufbruchsstimmung da war. Mein Vater fing an, wie ihr hier, in seinem Haus, mit einem Hauskreis, und er hatte immer die Erwartung gehabt, dass Gott hinzuführt und dass Gott segnet und dass das Reich Gottes wächst und sich ausdehnt. Und er hat dann als Maurermeister selber ein Gemeindehaus gebaut, ähnlich wie dort oben jetzt geplant ist, unter dem Dach mit 4 Giebeln für 120 Leute. Und wir waren immer dabei, auch ganz praktisch Stein auf Stein zu legen. Das ist eine Sache, die Gott wirklich segnet. Wenn wir zuallererst nach dem Reich Gottes trachten, dann wird er uns alles andere hinzufügen. Das habe ich persönlich so erlebt. Ich hatte eigentlich nie vor, in die Wortverkündigung zu gehen, Bibel auslegen und so jetzt aktiv zu sein in dem Gebiet. Ich hatte angefangen, Physik zu studieren, und im letzten Semester hatte mich der Herr erwischt und mich gefragt: Bist du bereit, ein klein bisschen von deiner Leidenschaft, die du der Physik gegenüber hattest, mir abzugeben, dass du auch ein bisschen mein Wort studierst? Ja, wir bauen ja Karriere, Schule, Studium, viele, viele Jahre, und das Wichtigste überhaupt, das verpassen wir oft. Und dann habe ich gesagt, okay, ja. Ich hatte zwar schon eine Stelle gehabt in Hamburg am DESI, und ich habe meinem Professor gesagt, ich muss jetzt erstmal nochmal Gott studieren. Er hat mir einen Vogel gezeigt, und das ist okay, die Menschen verstehen das nicht, wenn Gott uns erwischt. Und ich wollte in Kanada irgendwo in so einer Holzhütte und nur Gott suchen. Und dann haben mir Leute gesagt, also du solltest schon ein bisschen Kontakt haben mit anderen Christen. Und so kam ich dann auf eine Bibelschule, die hier Reinhold und Arnold auch sehr gut kennen. Ist auch egal, aber die Bibelschule war nicht das Wichtigste, sondern das, was ich nebenbei immer in meinem Studierzimmer mit Gott erlebt habe, diese ganze Zeit, Gott zu weihen, das ist eine ganz, ganz tolle Grundlage. Und so kam ich dann zurück in meine Heimatstadt, wurde ausgesandt als Missionar, und da war dann noch diese Hausgemeinde von meinen Eltern, so 20, 30, 35 Leute. Und die haben gesagt, geh bitte nicht wieder weg, bleib hier. Ich hatte mich beworben als Physiker überall und es sollte irgendwie nicht klappen. Und die waren so ausgehungert, ja, sie waren so ausgehungert. Mein Vater war ein ganz, ganz lieber Daddy in Christus, der brauchte nur seine Arme ausbreiten und nichts sagen und alle waren schon glücklich. Der hatte eine solche Ausstrahlung und Liebe, ja. Aber als ich dann kam, hat man auch gemerkt, es war Hunger nach dem Wort Gottes da. Und dann hat diese Lehrgabe so eine Lücke gefüllt. Wir haben Gott erlebt. Es kamen immer mehr Menschen aus Hamburg, Dänemark, überall hochgefahren, einige Stunden. Und die Sache wuchs auf ein paar hundert Leute dann sonntags. Und das war eine ganz starke Zeit. Aber dann hat Gott mich ganz anders geführt nach dieser Zeit, wo wir dann ein Team hatten, das die Gemeinde weiterleiten konnte. Hat mich Gott ganz anders geführt, wieder in den Beruf zurück. Ich bin heute jetzt für einen ganz großen Automobilzulieferer unterwegs, auch im Management. Ich coache sehr viel Lieferanten weltweit und ich erlebe da Gott auf eine ganz neue Art und Weise, so richtig mitten im Leben. Und trotzdem kann ich noch an Wochenenden hier sein und weiter. Es ist kein Widerspruch. Und ich habe dann irgendwann später entdeckt, das ist eigentlich das, was Jesus uns vorgelebt hat. Ja, der war ja viele, viele Jahre als Zimmermann unterwegs. So, und dann haben wir uns kennengelernt über das Internet mehr oder weniger auch, so dass ich jetzt hier sein kann. Und letzte Woche sprachen wir darüber, dass ihr eine ganz große Liebe zur Wahrheit habt, zum Wort Gottes. Ihr habt schon vieles erlebt. Viele von euch haben sehr viel erlebt in den Gemeinden auch. Und ihr habt eine Liebe zur Wahrheit, nach echter, reiner Gemeinde. Und ihr wollt eine Serie beginnen über Irrtum und Wahrheit. Und ich dachte mir, oh Hilfe, ja, wo fängt man da an? Ja, wie viele Irrtümer gibt es eigentlich? Die Liste ist ja endlos. Ja, man könnte über den persönlichen Glauben reden. Einige denken, wenn sie zu Jesus kommen, dann verschwinden alle Probleme, dann wird alles gut. Ja, und sie brauchen nur beten, schicke mir den Parkplatz. Ja, und es geht 9-mal gut. Ja, und beim 10-mal finden sie keinen Parkplatz und ihr Glaube bricht zusammen. Ja. Oder wenn ihr Hamster stirbt oder ihr Kanarienvogel stirbt, dann fallen sie in eine mittlere Depression und du spürst einfach, die haben eine völlig falsche Erwartung vom Evangelium. Oder das Thema Heilung ist ja auch so beliebt, ja. Glaube nur richtig und du wirst geheilt, ja. Oder dann gibt's diejenigen, die unterwegs sind und die überall dann Dämonen sehen und Geister austreiben. Und dann habe ich einfach gemerkt, das ist nicht die Wahrheit. Ja, Jesus hat einfach nur mit Dämonen hantiert, wenn die sich gezeigt haben. Ne? Raus in die Schweine, 2000 Schweine haben Selbstmord begangen, ja. Und dieser eine Mann wurde frei, weil die Dämonen sich gezeigt haben in dem. Dann hat er mit ihnen hantiert. Ja, ansonsten hat er nicht da in Nazareth irgendwelche Mächte gebunden? Und wo sollen die denn auch hin, ja? Die haben ja ein Recht, hier auf der Erde sein. Oder die ganzen Märchen in Bezug auf Beziehung, ja? Finde die richtige Gemeinde, finde nur wiedergeborene Christen und du hast heile Welt, ja? Ja, und dann kommen die ganzen Verletzungen hoch, ja? Und man sieht halt, der Geist ist erneuert, aber die Seele nicht, ja? Und viele leben nicht in diesem Erneuerungsprozess der Seele drin. Oder worüber könnte man noch? Man könnte endlos reden über viele, viele Märchen, die sich eingenistet haben. Bereich Finanzen, ja, dieses ist ganz, ganz fruchtbarer Boden, ja, fürs Reich Gottes, investier deine Geldscheine hier in diesen Boden, ja, und die Blüten, die werden wachsen, ja, und oh, du wirst reich und so weiter, wenn du nur in den richtigen Boden investierst. Wir können mit Gott keine Geschäfte machen. Das funktioniert nicht. Aber man kann endlos weitergehen und auch in Bezug auf Gemeinde gibt es sehr, sehr viele Märchen. Ja, wir wissen, wenn wir lange genug suchen, dann werden wir trotzdem nicht die perfekte Gemeinde finden. Aber Jesus hat einen Traum von einer vollkommenen Gemeinde. Und diesen Traum, den hat er ausgedrückt im Wort Gottes. Und ich habe Gott gefragt, auch in Vorbereitung für dieses Treffen heute Morgen, welche Märchen sollen wir denn jetzt behandeln hier und welche Märchen sollen wir aufdecken? Und der Herr sagt, suche nicht nach einer endlos langen Liste, solange kannst du dich gar nicht vorbereiten für diesen Gottesdienst. Ich habe das schon für dich gemacht. Ich habe sie alle gesammelt und ich habe sie in 7 Gruppen zusammengefasst. Und das sind die 7 Gruppen, die wir sehen, in diesen 7 Gemeinden: Ephesus, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardis, Philadelphia und Laodicea. Die waren in der römischen Provinz Asia, da waren die angesiedelt und Jesus behandelt die jetzt nacheinander. Und er fängt hier an bei Ephesus und das geht hier einmal so rum, okay? Und der Herr hat mir gesagt, dass das, was er hier zu diesen Gemeinden sagt, eine Analyse ist von den Gemeinden weltweit und weltgeschichtlich, alles zusammengefasst in diese 4 Gruppen hineingebrochen. Und da werden wir all diese Märchen wiedererkennen, weil diese Gemeinden damit zu tun hatten. Jetzt sagt Gott zur ersten Gemeinde, Jesus sagt zur ersten Gemeinde, ich kenne dein Tun. Jesus weiß genau, was wir tun, was wir hier heute Morgen tun. Er weiß es, er kennt dich, er weiß, welche Vorbereitung du hattest für den Gottesdienst. Er kennt mich. Ich kenne dein Tun, deinen unermüdlichen Einsatz. Es sind Leute, die sind unermüdlich unterwegs für Jesus. Und deine Ausdauer. Es gibt Menschen, die haben eine unglaubliche Ausdauer mit Jesus entwickelt. Und ich weiß auch, dass du niemand ertragen kannst, der Böses tut. Du hast die, die sich als Apostel ausgeben, geprüft und sie als Lügner entlarvt. Vielleicht kommt es einem dem anderen hier bekannt vor. Wir haben durch den Heiligen Geist geistliches Unterscheidungsvermögen und wir müssen nicht jedem auf den Leim gehen. Der Heilige Geist beschützt uns, er hilft uns. Und diese Christen in Ephesus hatten eine Liebe zur Wahrheit gehabt, wirklich Lügen zu entlarven. Dann sagt der Herr zusätzlich noch in Vers 3, du hast geduldig für mich gelitten. Und du hast nicht nur gelitten, du hast nur einen oben drauf gesetzt. Du hast nicht aufgegeben. Viele leiden ja, aber geben auf. Aber nein, du nicht. Du hast nicht aufgegeben. Ja? Viele Jahre, 10, 20 oder Jahre oder noch länger. Das alles habe ich gesehen. Und jetzt könnte man eigentlich sagen, so, hier ist der Siegeskranz. hier ist die Belohnung. Der Punkt ist nur, es gibt die Belohnung noch nicht. Weil der Herr sagt, was ganz Entscheidendes fehlt. Und das möchte er, glaube ich, heute Morgen auch nochmal hier in Rot zu uns sagen. Doch den einen Vorwurf muss ich dir machen. Du hast deine Anfangsliebe vernachlässigt. Das hat mich sehr getroffen. Weil was kann man diesen Menschen eigentlich noch vorwerfen, die hier geduldig für ihn gelitten haben und nicht aufgegeben haben, die so für sich engagiert haben für den Herrn, für das Reich Gottes. Der Herr sagt dennoch, das Wichtigste überhaupt ist deine Liebe zu mir. Du hast deine Liebe vernachlässigt. Und dann sagt er, denke mal darüber nach, da brauchen wir Zeit. Ein Freund von mir, der ist neulich auf die Insel Patmos geflogen. Ich sage, was machst du da? Nachdenken. Muss nicht nach Patmos fliegen oder sonst wohin. Wir müssen mal nachdenken. Was haben wir eigentlich vernachlässigt? Denke da mal darüber nach, sagt der Herr in Vers 5, wie weit du davon abgekommen bist. Ändere deine Einstellungen, handle so wie am Anfang. Ja, aber ich bin doch unermüdlich im Einsatz, Herr. Ja, ich sehe das alles. Ich kenne dein Tun. Trotzdem, wenn du dich nicht änderst, und jetzt wird's hart, werde ich gegen dich kommen. Also, sorry, Jesus zum Gegner zu haben, also das ist, glaube ich, das Härteste, was ich mir vorstellen kann. Und der Herr sagt, dein Leuchter von seinem Platz unter den Gemeinden wegstoßen. Das, was wir so sehr lieben, auch ein Licht zu sein, Wegweisung geben zu können, anderen Gemeinden, vielen irrenden Christen, die auf der Suche sind, die sich klammern an jedes Seminar oder Konferenz, wo sie dankbar sind für Input. Ja, sie sollen auch zu euch kommen. Aber wenn das nicht stimmt, das Rote hier, dann wird das sich nicht erfüllen. Doch es spricht für dich, dass du die Taten der Nikolaiten genauso verabscheust wie ich. Die Nikolaiten, also Nikon bedeutet ja Besieger, Beherrscher. Ja? Also wenn ihr Nikon-Kamera hat, der weiß das vielleicht, das ist die beste Kamera überhaupt. Ja? Die kennen Leute, sagen was anderes, aber das war heute einfach Sieger, Herrscher. Und Laios ist das Volk. Ne? Und das waren damals schon diejenigen, die die Lehre vertreten haben hier, dass das Volk beherrscht sein muss. Ja? Und dass das Klerusdenken, das sich schon entwickelt hat, diese Zweiklassengesellschaft in der Gemeinde, was natürlich absoluter Nonsens ist. Weil Jesus ja ganz klar gesagt hat, dass wir direkt Zugang haben zu seinem Vater. Ja? Und es gibt nur einen Mittler, das ist Jesus Christus. Und da ist kein Priester dazwischen und kein Papst oder sonst wer. Aber jetzt können wir sagen, wirklich, jetzt können wir sagen, was ist das denn mit der Liebe? Wir lieben doch Jesus. Haben wir das nicht gerade gesungen? Wir lieben dich so, Jesus. Haben wir das nicht gerade gesungen? Aber wir müssen das verstehen, was Jesus hier wirklich will. Jesus sucht noch nach einer ganz, ganz anderen Qualität von Liebe. Und wir sehen das immer wieder auch, wenn wir in die Bibel hineinschauen, dass diese Agape-Liebe, Jesus prophezeite das, die wird in der letzten Zeit erkalten. In Matthäus 24 hat er das gesagt. Und dann sagt er einmal zu der Frau am Jakobsbrunnen, diejenigen, die Gott anbeten wollen, müssen ihn im Geist anbeten und in der Wahrheit anbeten. Ja? Und dieses Wort anbeten ist hier proskuneo, bedeutet küssen. Wir sagen immer, Gott hat alles, er ist souverän, er besitzt sowieso alles, das ist richtig. Aber dennoch sucht er etwas. Er sucht Anbeter, Menschen, die wirklich verliebt sind in ihm. Und wir sehen das immer wieder, dass der Herr diese Intimität sucht. Das ist eine Qualität, die man so vielleicht nicht so im normalen Alltag einfach so nebenbei entwickeln kann. Der Herr möchte, dass wir Zeit reservieren, auf die Knie gehen und so lange da bleiben, bis wir eine Begegnung haben mit ihm. Und ich habe festgestellt, ich wachse durch manche Dinge, durch Seminare wachse ich, durch Input, durch Bücher. Aber die Menschen, die mich am meisten inspiriert haben, die mich am meisten weitergebracht haben in meinem Glaubensleben, das waren immer die, die in meinen Jesus noch verliebter waren als ich. Das waren nicht immer Pastoren, ja, oder Bibellehrer, Es waren manchmal einfache Menschen, die, als ich da auf der Bibelschule ankam in den USA, wildfremd, plötzlich ihren Küchenschrank ausgeräumt haben und gesagt haben, hier, du brauchst erstmal Geschirr, ja, wenn du hier landest. Also ich könnte viele, viele Beispiele sagen. Die Liebe zu Jesus ist das, was mich inspiriert und die haben mir am meisten zu geben. Und wenn das, was ich tue, nicht aus der Liebe heraus geboren ist, dann ist das sowieso nutzlos. Das ist wie so eine Blüte, ja, mit der ich meine Tankrechnung bezahle und dann geht diese Blüte weiter und dann bezahlt irgendjemand seine Lebensmittel damit und das nächste und am Ende fliegt das beim Geldwäscher in der Bank auf und wird aussortiert, diese Blüte, obwohl sie viel Gutes verrichtet hat, nützt es am Ende nichts. Und das ist eigentlich die Botschaft, die der Herr sagt. Ich kenne dein Tun, du hast so viel Gutes gemacht, aber am Ende fliegst du auf, weil diese Liebesbeziehung zu mir nicht da ist. Und als ich zu dieser Erkenntnis gekommen bin, da habe ich gesagt, okay, Herr, wo sind die Menschen, die mich inspirieren? Wo sind sie denn, die noch verliebter sind in dich? Ja, als ich es will. Ist es der? Die sind alle so beschäftigt mit dem, was sie für dich tun. Wo sind die? Der Elisa hatte einen Elia und der Josua einen Mose, der ein Freund Gottes war, mit ihm persönlich redete. Timotheus, ein Paulus, wo sind die? Und der Herr sagt, okay, hör auf zu suchen, geh einfach in mein Wort. Und dann hat er mich zum Buch Hohelied geführt und da wird, das habe ich nie verstanden, dass das ganze Buch Hohelied in der Bibel ein prophetisches Bild ist auf Jesus und seine Braut. Ja. Und da wird eine einzige herausgehoben unter all den anderen Nebenfrauen, die der König Salomo hatte, der ein prophetisches Bild auf Jesus war. Unter all den anderen Nebenfrauen, die stehen für verschiedene Menschen, die eine verschiedene artig tiefe Beziehung mit Jesus haben. Da wird eine herausgehoben, das ist die Sulamit, die wahre, vollkommene, die ihn um seiner selbst willen gesucht hat. Nicht wegen der Taten, die er tut, nicht wegen der tollen Belohnung, sondern wegen ihm selbst. Sie wollte den Bräutigam haben. Und das ist das, was der Herr dann zu mir gesagt hat, such mich selbst und räume auf mit diesem Märchen hier, das ist das, was ich mal aufgeschrieben habe, dass diese Liebesbeziehung nur was für Romantiker ist. Ja? Ich hatte keinen Zugang zu diesem Buch Hohelied eigentlich. Ja? Ich dachte, was ist das für ein Kitsch eigentlich? Ja? So. Und der Herr sagt, das ist das größte Märchen, das ist die Betonung der Liebesbeziehung mit mir. Nur etwas für Romantiker ist. Was zählt, das sind Taten, Erfahrungen, Unterscheidungsvermögen wie bei den Ephesern. Nein, das ist Quatsch. Die Wahrheit ist diese. Es gibt keine geistliche Reife ohne Liebe. Na, der Paulus hat mal gesagt, dass die Hauptsumme aller Gebote und aller Lehre ist Liebe aus ungeheucheltem Herzen. Das heißt, wenn wir alle Bücher verbrennen und Tapes und Predigten mal vergessen, was bleibt unterm Strich übrig? Wenn da nicht Liebe steht, ist es für die Wurst eigentlich. Nur wer in einer Liebesbeziehung mit Jesus lebt, der bleibt und alles muss aus dieser Liebe geboren sein. Deswegen sagt er die Dringe. Amen? Könnt ihr dazu Amen sagen? Dann bin ich ja genau richtig. Ja, okay. Das ist okay. Klar, dann kommen wir zum nächsten Märchen, ja, zur Gemeinde Smyrna. Was können wir von ihr lernen? In Offenbarung 2, Vers 9, da wird diese Gemeinde in Smyrna angesprochen. Die heutige Stadt Smyrna ist die drittgrößte türkische Stadt, Izmir. Und es war damals schon ein blühendes Handels- und Industriezentrum. Ja, und da kam sehr viel zusammen, war sehr viel Bewegung und da hatten die Christen es auch nicht leicht, die Verfolgung sehr, sehr stark. Und hier sagt jetzt der Herr, ich weiß von deiner Bedrängnis und Armut, obwohl du eigentlich ja geistlich reich bist. Ja, äußerlich waren die bedrängt und arm, lebten in bescheidenen Verhältnissen, aber geistlich waren sie reich in Jesus. Er sagt, ich weiß auch, wie bösartig du von Leuten verleumdet wirst. Da waren viele, die verleumdet haben. Die behaupten, Juden zu sein, aber in Wirklichkeit eine Synagoge des Satans sind. Es werden manche Leiden auf dich zukommen. Der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis bringen, um euch auf die Probe zu stellen. Ja, das gibt also Prüfungen, die von Gott kommen, und das gibt Prüfungen, die vom Teufel kommen. Und ihr werdet 10 Tage lang Schweres durchmachen. Hab keine Angst davor und bleib mir treu. Selbst wenn es dich das Leben kostet, dann werde ich dir als Ehrenkranz das ewige Leben geben. Und wer hören will, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer den Kampf besteht, dem wird der zweite und endgültige Tod nichts anhaben können. Jetzt könnte man sagen, was hat diese Gemeinde hier eigentlich Schlechtes gemacht? Auf den ersten Eindruck nichts Besonderes, ja. Aber was mich eigentlich erschreckt hat, war, obwohl sie so gelitten haben, sagt der Herr, ihr müsst den Kampf noch bestehen. Allein die Tatsache, dass es uns so geht wie Hiob und dass wir das Vieh verlieren, ja, die Häuser verlieren, die Kinder verlieren, das mag ich mir gar nicht ausdenken, das kann ich gar nicht verstehen mit meinem Verstand, wie es einem da geht. Frau vielleicht sogar noch verlieren, bedeutet es noch nicht, dass wir besonders für Jesus leiden. Wir leiden es dann für ihn, wenn wir es schaffen, dieses Leid zu überwinden und richtig zu reagieren. Manche Leute sagen, so aus dieser Ecke des Wohlfühlevangeliums, ja, der Hiob hat ja nur 9 Monate lang gelitten. Und dann hinterher, dann ging es halt wieder besser. Ja? Hat er mehr Vieh gehabt, mehr Häuser und mehr Frauen. Mag ja sein, aber es kann ja wohl nicht das Ziel des Evangeliums sein, mehr Frauen zu haben, mehr Vieh und mehr Häuser. Das, was an dem Hiob so interessant war, ist, dass seine Beziehung zu Jesus gefestigter war hinterher als vorher. Amen? Amen. So, und darum geht es. Das heißt, hier die Leute in Smyrna, die mussten noch lernen, richtig zu reagieren und zu überwinden und wirklich diesen guten Kampf zu bestehen. Und was würde passieren, wenn sie das nicht tun? Hier steht's. Dem wird der zweite und endgültige Tod etwas anhaben können. Der erste Tod, das ist ganz klar, wenn wir geistlich sterben, ja, wenn wir geistlich sterben, also wir sind einfach in Sünde schon geboren, ja. Aber der zweite Tod ist der, wenn unser Geist unseren Körper verlässt und wir in diesem Zustand der Gottesferne ja, diesen Körper verlassen und sterben. Dann kommt der zweite Tod und wir stehen vor dem Richter. Und wenn wir also hier den Löffel abgeben und dieses Leiden nicht überwunden haben, dann sieht es schlecht aus. Was muss ich denn überwinden? Ich muss Verleumdung überwinden. Verleumdung heißt letzten Endes die Menschen, die aus den eigenen Reihen, die ich kenne. Damals waren es die Juden, ja. Leute, die behaupteten, Juden zu sein, die einen gewissen Vertrauensvorschuss eigentlich schon verdient hatten. Diese Leute waren es, die verleumdeten. Ja. Und es gibt Menschen, die von uns einen Vertrauensvorschuss haben. Ich weiß nicht, vielleicht waren es die, die bei dir mal im Hauskreis Chips gegessen haben. Ja. Bei mir war es mal so. Bei mir war es mal Leute, die im Gemeindevorstand waren. Und die anfingen zu verleumden. So. Und der Herr sagt, wir sind so schlau heutzutage. Wir kennen alle das Vaterunser in diesem christlichen Abendland. Und wir wissen genau, was da drin steht. Ja? Ne? Vergib uns so, wie wir unseren Schuldnern vergeben. Also, was sagen wir? Ich vergebe dir, okay? Aber ich habe dich kennengelernt, mein Freund. Gehst besser deinen Weg. Wir sind ja alle Bibelchristen und wir haben ja alle von der Bibel gelernt. Ne? Jakob hat Esau vergeben und die gingen beide getrennte Wege. Und wir meinen, wir sind im Willen Gottes. Versöhnung ist mehr als Vergebung. Versöhnung ist tatsächlich Wiederherstellung der Beziehung und dran zu arbeiten. Ob der andere richtig reagiert oder nicht, das liegt nicht in unserer Macht. David wollte die Wiederherstellung mit Saul. Saul hat nicht richtig reagiert. Trotzdem hatte David den Sieg gehabt. Amen. Amen. So, und was passiert, wenn wir nicht überwinden? Dann passiert eine ganz schlimme Sache eigentlich. Dann kommt diese Gefängnissituation. Jesus sagte einmal, wenn du jemanden, oder in Matthäus 5, wenn du eine Opfergabe zum Altar bringst und es fällt dir dort ein, dass dein Bruder etwas gegen dich hat. Irgendjemand hat was gegen dich, ja. Du bist auf dem Wege in den Gottesdienst am Sonntagmorgen und da beim Hochsteigen im Treppenhaus fällt dir ein, Mist, da ist noch was. Dann sagt der Herr, dann lass deine Gabe, dein Instrument, dein Wortbeitrag, dein Gebet für den Gottesdienst. Lass das alles liegen. Geh und versöhne dich zuerst mit deinem Bruder. Dann komm und bring Gott ein Opfer. Wenn du jemand eine Schuld zu bezahlen hast, einige dich schnell mit deinem Gegner, solange du noch mit ihm auf dem Weg zum Gericht bist. Sonst wird er dich dem Richter ausliefern und der wird dich dem Gerichtsdiener übergeben und du kommst ins Gefängnis. Ich versichere dir, du kommst erst dann wieder raus, wenn du den letzten Cent bezahlt hast, sagt Jesus. Und da dachte ich mir, Moment mal, Jesus redet von einem Gefängnis, aus dem ich wieder rauskommen kann. Das kann ja wohl nicht die Hölle sein. Denn die Hölle hat keinen Hinterausgang. Es muss also ein Gefängnis geben, in das Menschen sich einsperren, weil sie nicht Versöhnung leben. Da dachte ich mir, halt, stopp. Ich räume mein Leben auf, ich gucke, wo Beziehungen noch ungelöst sind und ich besuche die alle der Reihe nach. Und ich bin quer durch Deutschland gereist und habe den allen Pfennig auf den Tisch gelegt und gesagt, bitte nicht ausgeben, das ist der Versöhnungszent, von dem Jesus redete. Und Gott hat echt Wunder gewirkt. Tränen gegeben, Versöhnung hergestellt. Leute, die meine Gemeinde teilweise gespalten haben, kamen wieder zurück. Wir haben wieder zusammen Tischtennis gespielt und so weiter. Könnte ich viele Geschichten erzählen, weil es so wichtig ist, dass wir doch letzten Endes hier den Kampf bestehen. Könnt ihr dazu Amen sagen? Wenn du sagst, ich bin noch nicht so weit, ich habe diese Gefühle noch nicht zur Vergebung, dann denk dran, Vergebung ist eine Entscheidung, das ist nicht eine Sache der Gefühle. Wenn wir auf Gefühle warten, können wir warten auf den Sankt-Nimmerleins-Tag. Und es bedeutet auch nicht, das Unrecht dann einfach anzuerkennen und zu sagen, das war nicht so schlimm. Das ist nicht Vergebung. Sondern der Stephanus hat ganz klar gesagt, dieses hässliche Ding nenne ich Sünde, aber rechne ihn die Sünde nicht zu, hat das Ding beim Namen genannt. Vergebung bedeutet, dass das Unrecht, das du mir zugefügt hast, nicht größer ist als die Gnade Gottes, die durch mein Leben fließt. Ich will im Sieg leben und ich vergebe dir allein schon um meinetwillen, sagt der Herr in Jesaja 43. Das ist ganz stark. Das ist eine ganz starke Botschaft. Und wenn wir wirklich hier am Ende vor dem Herrn stehen wollen, dann wollen wir dieses Märchen begraben. Märchen Nummer 2, Verleumdung und Unversöhnlichkeit müssen wir als Christen einfach passiv hinnehmen. Wir können da eh nichts dran machen. Dann können sie uns nichts anhaben. Ja, so diese Fußabtreter-Mentalität, ne, lauft alle über mir und streift euren Dreck ab. Ja, ich kann eh nichts machen. Das ist nicht Leiden um Christi willen. Unser ewiges Leben können wir ohnehin nie wieder verlieren. Falsch. Wir müssen überwinden. Wieder her. Wir müssen dieses Kriegsbeil begraben. Amen. Die Wahrheit ist, Unversöhnlichkeit ist heutzutage das verharmloseste Verbrechen der Kirche. Denn wenn ich als Pastor Spendengelder veruntreue, dann bin ich raus. Wenn ich meine Frau betrüge und die es alle mitkriegen, ja, und sehen, wie ich sie behandle, bin ich raus. Aber wenn ich Unversöhnlichkeit in meinem Herzen pflege und hege, wird das toleriert, macht ja jeder. Und das darf nicht so weitergehen. Damals waren es sogenannte gläubige Menschen, die Juden, heute können es Leute aus unseren eigenen Reihen sein, wenn wir der Verleumdung und Versöhnlichkeit nicht aktiv entgegentreten. Im Kampf des Glaubens halten wir uns selbst gefangen. Amen. Das wird nicht so sein bei euch. Kommen wir zum dritten Punkt. Die dritte Gruppe sehen wir bei Pergamon. Now, Pergamon erlebte eigentlich eine ganz rasante Ausbreitung des christlichen Glaubens im römischen Weltreich. Ja. Da war eine unglaubliche moralische Kraft da. Also der Geschichtsschreiber Armin Sirissin, der schreibt, die Christen besuchen kein Theater, dessen Spiele sich meistens in Ehebruchszenen erschöpfen. Sie lesen keine Romane, die alle von Ungläubigen geschrieben sind. Sie spielen nicht Würfel oder Glücksspiele und verziehen ihre Türen nicht an des Kaisers Geburtstags, betreiben keinen Menschenkult. Die Christen verwerfen die Abtreibung. Sie betrügen nicht. Sie halten Wort, sie setzen keine Kinder aus und sie lehnen die Homosexualität ab. Sie sind Spielverderber. Ja? Einfach ein Ärgernis, diese Christen. Und hier sagt jetzt Herr, ich weiß, dass du dort wohnst, wo der Thron des Satans steht. Trotzdem hast du dich zu mir bekannt und den Glauben an mich nicht verleugnet. Auch damals nicht, als mein treuer Zeuge Antipas in eurer Stadt, dieser Hochburg Satans, ermordet wurde. Das war also ein Märtyrer hier, der muss sicherlich für viel Gesprächsstoff gesorgt haben. Lohnt es sich wirklich, sein Leben zu lassen? Ja? Müssen wir wirklich so weit gehen? Und dann sagt der Herr, das sehe ich aber alles, du hast es ertragen. Als wenn das nicht schon genug wäre. Wo ist die Belohnung dafür? Und der Herr sagt, ist das wirklich der Jesus, den wir kennen? Doch den einen Vorwurf muss ich dir machen, mein Lieber. Du duldest Leute in deiner Mitte, die an der Lehre Bileams festhalten. Bileam hatte Balak gezeigt, wie er die Israeliten zu Fall bringen könnte. Er verführte sie zum Essen von Opferfleisch, das den Götzen geweiht war, und zu sexueller Zügellosigkeit. Demnach gibt es bei euch auch Leute, die den Lehren der Nikolaiten folgen. Also damals bei Ephesus, ja, da wurden die Taten angesprochen. Jetzt hat sich die Lehre der Nikolaiten schon etabliert und war schon Bestandteil der Gemeinde. Jetzt sagt der Herr Folgendes: Ändere deine Einstellung. Wenn du nicht umkehrst, werde ich nicht zögern, gegen dich zu kommen und diese Leute mit dem Schwert meines Mundes zu bekämpfen. Es ist eine ganz heftige Sache hier mit dem Bileam. Dieser Bileam war eigentlich ein midianitischer Prophet und er wurde vom König Moab gerufen worden. Der König Moab, Feind der Israeliten damals, der wollte natürlich das Volk vernichten. Und er rief jetzt diesen Propheten und sagte, verfluche das Volk Israel. Und dann stellte sich ja dieser Esel quer, ja, und er konnte nicht weitergehen und er wurde gewarnt, Bileam, du kannst nicht einfach hier verfluchen, was Gott gesegnet hat. Also musste letzten Endes der Bileam, musste dann das Volk segnen. Aber der Moab hat ihn ja bezahlt als Prophet, ne? Er bekam ja hier was, ne? Und wes Brot ich esse, des Lied ich singe. Leider konnte ich nicht verfluchen, aber da fiel ihm was anderes ein. Ich werde dem Moab Folgendes erzählen, wie er trotzdem Israel zu Fall bringen kann. Nimm einfach eure Männer, die jungen Männer, und verbinde sie mit euren Frauen, mit den moabitischen Frauen. Dann werden sie letzten Endes ihren Göttern dienen, denn if Mama is happy, everybody is happy in the family, okay? Und genauso passierte das. Er verführte sie sozusagen dann zum Essen von Opferfleisch, das den Götzen geweiht war, und zu sexueller Zügellosigkeit. Und es war ziemlich brutal, was hier dann abging. Das heißt, dieser ganze Angriff in Pergamon, der war darauf ausgerichtet, die Unheiligkeit in die Gemeinde hineinzutragen. Sie hatten vieles ertragen hier und wie gesagt, der Märtyrer hier, der wurde als Vorbild hingestellt, aber der Herr sagt, lass diese Kompromissbereitschaft nicht zu und lass es nicht zu, dass Menschen da hineinkommen in die Gemeinde, die dann letzten Endes den Leuten nach dem Mund reden, weil sie ja bezahlt werden für das, was sie da sagen. Deswegen brecht mit dem dritten Märchen, dass aus Missionsgründen sich der Lebensstil der Gemeinde im Alltag kaum von der Welt unterscheiden muss, ja, mit allen Frieden halten, ja. Das Licht ist ja stärker als die Finsternis, die kann uns nichts anhaben, ja, so. Bei der Partnerwahl sind die Christen völlig frei, das ist die Bileam-Lüge, ne? Außerdem gibt's bezahlte Geistliche, die schon alles im Griff haben und die Gemeinde dann beschützen, ja, die Lehre der Nikolaiten. Ja, wir haben die professionellen Seelsorger, jawohl, die Profis, die machen das. Nicht einer trägt die Lasten des anderen, die Profis, die machen das, die Psychologen unter uns, ja, die christlichen Psychologen, die richten das alles wieder. Die Wahrheit ist, die Bibel lehrt, dass wir uns nicht mit Ungläubigen in dasselbe Joch spannen sollen. Zweiter Grund, der 6,4. Abraham gebot Ismael, eine Frau für seinen Sohn nur aus dem eigenen Stamm zu wählen, die den gleichen Glauben hatte, die genauso brannte für den Gott Israels. Das Neue Testament kennt nur das allgemeine Priestertum aller Gläubigen. Und ohne Heiligung steht da ganz klar, wird niemand den Herrn sehen, wird ihn nicht sehen. Das ist doch völlig egal, was wir für den Herrn alles auf die Beine gestellt haben. Die neutestamentliche Gemeinde kennt keine festen Gehaltslisten für Geistliche, sondern nur Spenden für Missionsopfer. Ja, das ist ein Thema, Leute, das würde diesen Vormittag sprengen. Aber ich möchte nur mal ganz, ganz kurz einige Dinge hier sagen. Wenn in der Bibel gesammelt worden ist, dann wurde für Missionsprojekte gesammelt. Ja. Und es ist ganz klar, dass die Bibel sagt, wer vom Evangelium, wer das Evangelium verkündet, der soll vom Evangelium leben. Ja, meine Güte, was war das denn damals? Wie haben die denn das Evangelium verkündet? Die ging von Dorf zu Dorf. Wenn sie Nahrung und Kleidung hatten, dann war es genug, sagte Paulus, ja. Und sie sollten wirklich in der Zeit, in dieser abgegrenzten Zeit, sollten sie wirklich die Versorgung Gottes erleben und keine Geldbeutel mitnehmen, gar nichts, sagte Jesus, als er sie aussandte. Später sollten sie dann plötzlich den Geldbeutel mitnehmen, denn sie hatten eine Lektion gelernt, Gott versorgt sie. Ja. Aber was wir heute sehen, diese Manager-Tätigkeiten in den großen christlichen Organisationen, hat das noch irgendwas mit diesem Missionseifer von Dorf zu tun? Das ist doch was völlig, eine völlig andere Welt. Und wenn da steht im Neuen Testament, wir sollen die Ältesten doppelter Ehre wertschätzen, ja meine Güte, der Ochse, der da drischt, ihm sollen wir das Maul nicht verbinden, ja, und der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Seht mal, der Ochse, der arbeitet da im Erntefeld und das Ergebnis ist das Getreide. Er bekommt Anteil an dem, was er hervorbringt. Anteil am Getreide und soll auch fressen vom Getreide. Der Arbeiter, der in diesem Geschäftsunternehmen arbeitet und Gewinn erwirtschaftet, der bekommt Anteil an diesem Gewinn, bekommt auch seinen Lohn. Aber der geistliche Missionar, der im Erntefeld Gottes arbeitet, der bringt geistliche Kinder vor, Kinder Gottes, und er bekommt wie Anteil an dem Lohn? Geistlich. Paulus sagt ganz klar, ihr seid mein Siegeskranz. Ihr seid es, ihr meine Geschwister. Und er selber war ja ein Vorbild da drin, dass er gesagt hat, hier, was ist nun mein Lohn? Dass ich bei meiner Verkündigung das Evangelium kostenfrei mache. 1. Korinther 9, 18. Und Jesus bringt es auf den Punkt. Umsonst habt ihr es Empfang, umsonst gibt es auch. Amen. Dieser, wir könnten stundenlang reden. Ich fühle mich so frei, dass ich das, was ich heute tue, hier kostenfrei machen kann. Ich mache es überall auf der Welt kostenfrei. Ich kann sagen, was ich will. Ja, besser gesagt nicht, was ich will, was der König will. Denn wir haben eine Monarchie, ja, und ein König aller Könige. Amen. So, also weg mit den Gehaltslisten. Ich komme da gleich noch drauf beim nächsten Punkt. So, kommen wir zu Thyatira. Habe ich das schon vorgelesen hier, das Märchen? Ja, habe ich schon vorgelesen, ne? Oder nicht? Aus Missionsgründen muss sich der Lebensstil, das ist Märchen Nummer 3, das habe ich schon vorgelesen, ja. Die Wahrheit ist die Bibel, ja, dass wir uns nicht mit Ungläubigen dasselbe Joch spannen lassen. Das habe ich alle schon vorgelesen. Dann der nächste Punkt. Kommen wir zu Thyatira. Wieder fängt der Herr mit einem gewaltigen Lob an. Der Herr beginnt nicht immer mit Kritik, ja. Erstmal aufbauen, ja. Erstmal anerkennen. Ich kenne dein Tun, dein Lieben. Hier ist eine Gemeinde, die tatsächlich liebt. Okay. Jetzt hatte sie schon ein bisschen mehr begriffen hier. Dein Lieben kennt der Herr. Dein Glauben, dein Dienen, deine Geduld. Ich weiß auch, dass du heute noch mehr tust als früher. Jawohl, sie ist noch engagierter. Doch. Okay. Jetzt kommt das Rote hier. Doch den einen Vorwurf muss ich dir machen. Du unternimmst nichts gegen diese Isabel, die sich als Prophetin ausgibt und dabei verführt sie mit ihrer Lehre meine Leute zu sexueller Zügellosigkeit und zum Essen von Götzenopferfleisch. Ihr habt ihr Zeit gelassen, ihre Einstellung zu ändern, doch sie weigert sich, ihre unmoralische Lebensweise aufzugeben. Darum werfe ich sie jetzt aufs Krankenbett und alle, die Sex mit ihr hatten, lasse ich in größte Not geraten, es sei denn, sie ändern ihre Einstellung und wenden sich von dem ab, was diese Frau tut. Isabels Kinder werde ich nicht am Leben lassen, sie müssen sterben. Dann werden alle Gemeinden wissen, dass mir auch die geheimsten Gedanken und Wünsche nicht verborgen bleiben und dass ich jedem von euch das gebe, was er verdient. Aber ihr anderen in Thyatira, die dieser Lehre nicht gefolgt sind und von den sogenannten Tiefen des Satans nichts wissen wollten, euch sage ich, ich werde nichts weiter von euch verlangen. Haltet nur fest, was ihr habt, bis ich komme. Wer den Kampf besteht und bis zuletzt das tut, was ich will, dem werde ich Macht über die Völker geben. Na, Thyatira war eine Provinzstadt, ja. Also im Gegensatz zu den schillernden Metropolen, die wir vorher betrachtet haben, ja, ist Thyatira eine Provinzstadt. Da gab es offenbar keine großen Probleme mit dem gottlosen Umfeld. Deswegen kamen die Probleme bei dieser Gemeinde aus dem Inneren hervor, aus den eigenen Reihen. Wer war diese Isabel? Isabel, in Vers 20, es gibt einige Urtexte, die sagen, nicht nur die Frau Isabel, sondern deine Frau Isabel. Das ist, damals war es die Königsgattin gewesen, aber hier in dem Fall in der Gemeinde mag es die Gattin eines Ältesten gewesen sein. Ja. Und diese hat eine unglaubliche Machtposition gehabt. Die hat die Fäden zusammengehalten. Alles ging nach ihrem Willen. Ja. Und das würde auch erklären, warum der Herr oder warum man sie machen ließ. Ja. Sie hatte eine hervorgehobene Position gehabt. Ja. Und meistens verschaffen sich diese Leute Einfluss durch ihre prophetische Gabe, denn sie nannte sich ja Prophetin hier. Ja. Und wir müssen aufpassen vor solchen Menschen, die meinen, man kann eine Gemeinde leiten durch Prophetie. Ja. Auf der Bibelschule, wo ich da war, da standen Leute in einer Ecke auf und sagten, so spricht der Herr, wenn du nicht dies, dann sowieso, Punkt. Und du hast gespürt, sorry, das war nicht der Herr. Da standen andere Leute am anderen Ende desselben Saals auf und sagten, so spricht der Herr, das habe ich soeben nicht gesagt. Von diesem Tag der Verwirrung an wurde Prophetie unterbunden in öffentlichen Gottesdiensten. Ja, und man hat dir die Schnauze gestrichen voll. Ja. In anderen Gemeinden läuft es andersrum. Da lässt man sie machen. Da lässt man sie machen. Im Übrigen braucht man hier auch den richtigen Umgang, ja, mit Prophetie. Eine Gemeinde, wo der prophetische Dienst nicht wirkt, dieser Gemeinde fehlt wirklich etwas Entscheidendes. Und ich habe es gestern schon gesagt, wir brauchen die Propheten, ja, als Teil des fünffältigen Dienstes, aber sie müssen genauso in Unterordnung leben, wie alle anderen auch sich gegenseitig unterordnen. Und eine Gemeinde wird nicht durch Propheten geleitet. Also, das ist wichtig. Märchen Nummer 4 lautet, Gemeinden können heute immer noch durch Propheten oder Prophetinnen geleitet werden, ja. Denn auch Frauen gehören ja in die Gemeindeleitung. So. Die Wahrheit ist hingegen, die Gemeinde wird durch ein Ältestenteam geleitet. So sehen wir es im Neuen Testament. Nicht durch Einzelpersonen, auch nicht durch den Hauptpastor oder einzelne Propheten. Frauen können überall im Reich Gottes im fünffältigen Dienst stehen, im Dienst des Apostels, im Dienst des Propheten, im Dienst des Evangelisten, im Lehramt, im Hirtenamt, ja. Lehrerinnen an Schulhöfen stehen oft im Hirtenamt, ja, und die Kinder scharen sich um sie herum, wie die mit den Kindern umgehen, ja. Da siehst du die Hirtenkabel, die Salbung des Hirten ist volle Pulle da im Alltag, ja. Aber wie sieht's in der Gemeinde aus? Die Bibel sagt ganz klar, die Gemeinde ist eine Familie. Wir sind Brüder und Schwestern im Herrn. Amen. Und in einer Familie, da ist es so, dass Gott aus Schöpfungsgründen dem Mann eine Berufung gegeben hat und der Frau eine Berufung hat. Und die sind nicht gleich. Ja, die sollen sich ergänzen, wie in einem Team. Ja, man sieht das einfach bei Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und diese Verschiedenheit können wir nicht leugnen. Ja? Und weil das so ist, hat Gott gesagt, ich will eine Ordnung haben. Der Mann soll dem Hause vorstehen, und wer dem Hause nicht vorstehen kann, der kann auch letzten Endes nicht der Gemeinde vorstehen. So. Und wenn eine Frau der Familie nicht vorstehen soll, sondern der Mann, dann sollte sie auch nicht in der Gemeindeleitung sein. Was aber nicht bedeutet, dass sie nicht im fünffältigen Dienst stehen kann. Sie kann predigen, was das Zeug hält. Sie kann prophezeien. Sie kann im Amt auch des Propheten stehen, aber in Unterordnung zur Gemeindeleitung. Ein großer Fehler, und da spreche ich aus eigener Erfahrung. junge Leute wie ich damals, im Alter von 25 Jahren, ich hatte das Amt des Lehrers und ich habe das daran gespürt, dass die Leute gingen einfach nicht nach Hause. Die kamen abends an, am Dienstagabend, sind eine Stunde Auto gefahren und die Lehrsalbung lag über der Versammlung. Du hast es gesehen, die Münze, die fiel ins Fach, ja, manchmal vom Kopf ins Herz. Das ist ja der längste Weg auf Planet Erde. Ja. Und wenn du dann siehst, die haben einen Aha-Effekt nach dem nächsten, wer Jesus wirklich ist und was er sagen will. Und die sitzen da und die Salbung ist da und die Gegenwart Gottes ist da. Und du sagst, es ist jetzt schon 10:30, morgen ist Arbeitstag. Einige müssen noch bis nach Hamburg oder Heide fahren. Und die stehen nicht auf. Weißt du, Gott ist da. Und ich hat der Herr gesagt, ja, es ist die Lehrsalbung. Ja, es ist das Amt des Lehrers. Was wir verkehrt gemacht haben, wir haben in unseren jungen Jahren, haben wir dann irgendwann, sind dann in die Gemeindeleitung gegangen, ja, weil Propheten kamen und dann gesprochen haben, ich sollte die Gemeinde übernehmen und wir waren unreif, zu jung. Ein Ältester sollte woran erkennbar sein, seine Kinder sollten im Glauben bleiben. Ja, Amen. Amen. Da brauchst du eine gewisse Lebenserfahrung zu. Wer die eigene Familie nicht über die Jahre hinweg leiten kann, wie soll er denn die große Gemeinde? Und da werden Pastoren gebacken auf Bibelschulen heutzutage und da werden die Youngsters auf die Menschen losgelassen, ja. Und dann steht da so ein Hi-O-Pi, ne? Und nicht ganz trocken hinter den Ohren. Und er erzählt einem was über die Weisheit des Lebens. Gottes Weisheit ist so viel gesünder und reifer und heilsamer als alles, was wir sehen. Amen. Wir können lange über diese Dienstgaben reden. Also, wir haben eine Menge zu lernen hier von diesen Gemeinden. Die nächste ist die Gemeinde in Sardes. Sardes, ja. In der Blütezeit, ja, hatte diese Stadt Sardes da im fruchtbaren Hermostal, da hatte sie einen unglaublichen Reichtum. König Krösus, ja, war ja dort sprichwörtlich und er regierte über die Stadt und um das Umland bis zu dann diesem Moment, wo dann die Perser über einen Teil der unbewachten Mauer hereinbrachen, ja, und gezeigt haben, diese Stadt hat sich in falscher Sicherheit gewogen. Das ist der Hintergrund. Und jetzt sagt Gott zu dieser Gemeinde Sardes, die dort war, ich kenne dein Tun und weiß, dass du im Ruf stehst, eine lebendige Gemeinde zu sein, aber in Wirklichkeit bist du tot. Moment mal. Die Gemeinde sieht lebendig aus? Wie sieht denn Lebendigkeit aus? Kommen wir gleich zu. Werde wach und stärke den Rest, der noch am Leben hat, damit er nicht vollends stirbt. Was du tust, kann von meinem Gott nicht bestehen. Denk daran, wie bereitwillig du die Botschaft gehört und angenommen hast. Daran halte fest und ändere deine jetzige Einstellung. Wenn du weiter schläfst, werde ich dich wie ein Dieb überraschen und du weißt nicht, wann ich komme. Ich dachte immer, Jesus kommt für seine Gemeinde nie wie ein Dieb. Er kommt für die Gottlosen wie ein Dieb. Aber die Braut Jesu weiß doch, wann der Bräutigam kommt. Sie, ne, sehnt ihn herbei. Stimmt, die Braut. Aber ist diese Gemeinde die Braut? Das muss sie erst noch beweisen. Doch einige bei euch in Sardes haben sich nicht besudelt. Sie werden einmal den weißen Festgewinder neben mir hergehen, denn sie sind es wert. Wer den Kampf besteht. Leute, es ist kein Spiel. Wir haben diesen Kampf zu kämpfen. Wird mit einem weißen Festgewand bekleidet werden. Ich werde seinen Namen nicht aus dem Buch des Lebens streichen. Man kann gestrichen werden. Was ist das für ein Märchen? Einmal bekehrt, immer bekehrt. Schon entlarvt. Ich werde seinen Namen nicht aus dem Buch des Lebens streichen, sondern mich vor meinem Vater und seinen Engeln zu ihm bekennen, wer den Kampf besteht. Amen. Nun, jetzt kommen wir zu dem Punkt, was ist eine lebendige Gemeinde? Wie sieht heutzutage eine lebendige Gemeinde aus? Die hat einen lebendigen Lobpreis, die hat eine super Lobpreisgruppe, ja? Die hat einen Kinderdienst, die hat Programme für Sozialbedürftige, ja? Die hat ein Kinderhaus, macht Straßenkinderarbeit, ja? Sie hat eine Sozialarbeit, definitiv, eine Kleiderkammer vielleicht. Die bietet auch für Hungrige ein Bibelschulprogramm an, da kann man sich dann eintragen für ein paar hundert Euro, ja, und sich registrieren. Ja? Die hat natürlich Konferenzen, ja? Die, oh, was die bewegt, ja, da kommen Tausende in der Stadthalle zusammen, ja, und so weiter und so fort, haben wir alles gehabt. Ist das wirklich Leben? Bedeutet es nur, weil man eine Dienstleistungsorganisation aufgebaut hat, um viele Programme anbieten zu können, bedeutet es, dass man Leben hat? Was ist Gemeinde? Gemeinde heißt wirklich, die Gegenwart Gottes in seiner Mitte zu haben, wo zwei oder drei eins sind. Es ist nicht die Masse und es sind nicht die Programme. Ich habe lieber zwei Leute zusammen, die wirklich eins sind im Geist, als 100 Leute, die vor sich hin plappern im Gebet. Aber ich weiß, ihr könnt dazu allem Amen sagen, aber wir müssen auch die Konsequenzen dann tragen und die nächsten Schritte tun, aus dem, was der Herr uns hier sagen will. Ja? Was bauen wir eigentlich wirklich? Ich habe kleine Gemeinden kennengelernt, die sind so groß wie diese. Ja? Und die träumen davon, eines Tages endlich einen professionellen Musiker bezahlen zu können, damit man richtig, richtig Musik anbieten kann. Ja? Ja, wenn ihr bezahlt mir, ich weiß. Aber, oder ein anderer träumt davon, wir wollen endlich auch unseren eigenen Pastor haben, dann sind wir eine richtige Gemeinde. Jawohl, dann sind wir, ja, eine richtige Ansprachen am Sonntagmorgen. Jemand, der wirklich rhetorisch reden kann, ja. So, ja. So wie der Pastor Latzel da in Bremen. Super Pastor übrigens, ja. Predigt nur das volle Evangelium in der Landeskirche, ja. Aber wir wollen auch so jemanden haben, ja. Wir wollen dies haben und wir wollen Profis haben in der Kinderarbeit. Absolut, die sollten eine Erzieherausbildung haben und die sollen auch bezahlt werden, ja. Und dann geht das ganze Gedöns wieder los mit dem Arbeit, der Arbeit seines Lohnes wird. Und sie sind ganz klein, aber sie träumen und predigen die Dienstleistungsorganisation. Sie schielen immer auf die großen, erfolgreichen Gemeinden da, so im Raum Stuttgart und woanders und hier und da, kennt man ja einiges, ja. Und sie, obwohl sie klein sind, ja, träumen sie schon davon. Statt Gott zu danken dafür, was sie haben, ja, die Familie, diese Familienkultur unter sich, wirklich, wo wirklich das Kind genauso viel wert ist wie der Erwachsene, wo ich meinen Sohn nicht bezahle dafür, dass er die Geschirrspülmaschine ausräumt, weil Mama sonst sagt, dann kriege ich ja auch ein Gehalt dafür, dass ich einkaufen gewesen bin. Ja, wo kommen wir denn da hin? Ja, einer dient dem anderen und in dieser Familie, da sollen wir wirklich die Gegenwart Gottes erleben. Aber nur weil wir eine Menge bewegen äußerlich, sind wir noch nicht lebendig. Also Schluss mit dem Märchen, dass eine wachsende Gemeinde wie eine Dienstleistungsorganisation entwickelt werden muss, die dabei auftretenden internen kulturellen Veränderungen in der Gemeinde sind nämlich vernachlässigbar, sagen diese Leute. Was meinen Sie damit? Sie sagen, wenn wir jetzt unseren Erfolg messen durch Teilnehmerzahlen, Erfolg messen darin, wie die Programme angenommen werden in der Gesellschaft, dann sind wir gut. Wenn wir jetzt mit Jahreszielen anfangen, ja, und mit Qualitätsmanagement, dann sind wir, ja, ihr könnt sehen, wie wir wachsen, ja, auch in der Tiefe. Und dann kommt dieses Erfolgsdenken rein in die Gemeinde und dann kommt dieses Nützlichkeitsdenken rein in die Gemeinde und diejenigen, die eine starke Begabung haben am Klavier oder am Cello oder wo auch immer, die sind natürlich besonders nützlich für die Gemeinde, denn die stehen nicht nur auf der Bühne, ja, sondern jeder braucht sie auch. Man gewöhnt sich ja an diesen Komfort und diesen Service, ja. Und die anderen, die nicht so viel Gaben haben, naja, ach, die sind auch in der Gemeinde? Ist mir noch nie aufgefallen. Ihr lieben Leute, das ist die Gefahr. Ich habe nichts gegen professionelles christliches Theater, okay? Ich gehe auch ab und zu mit meinen Kollegen in irgendwelche Veranstaltungen und setze mich auch mal in einen guten Gottesdienst rein, der gut gemacht ist. Aber wenn wir dann die Stadt, wenn sich eine Handvoll Christen einig darüber ist, dass sie die Stadthalle mieten wollen, um professionellen und einen professionellen, offenen Gottesdienst anzubieten, dann sollen sie das doch machen. Ja? Dann sollen sie die besten Sänger auftreiben, die sie kriegen können. Und dann sollen sie aber auch die besten Redner kriegen können, die wirklich eine Salbung haben, zu predigen. Dann will ich, dass der Ordnerdienst stimmt, dass die Leute, die reinkommen, auch nicht wie verloren in der Landschaft rumstehen. Ich möchte, dass die eskortiert werden zu ihrem Platz, ja, mit einem Respekt, dass sie sich wie zu Hause fühlen. Ja. Ich möchte, dass am Parkplatz schon jemand steht und sie einweist und die Leute sagen, war wirklich ein toller Abend heute, wirklich ein gelungener Karten. Ich wäre bereit, 20 Euro, 30 Euro für die Karte zu zahlen. Ja, und in diese riesen Eimer, die da rumgehen, habe ich das dann reingeworfen. Sollen sie das machen? alles gut. Ich liebe diese großen Veranstaltungen, wo auch wirklich oft eine gewisse Atmosphäre der Erwartungshaltung da ist, eine Atmosphäre des Glaubens. Das Problem ist nur, dass diesen Leuten und Besuchern gesagt wird, das ist Gemeinde. Das ist Gemeinde. Denn wenn man ihnen sagt, das ist Gemeinde und das ist ein Ersatz für Familie und Gemeinde, dann gewöhnen diese Leute sich an diese Performance-Kultur, an diese Marktkultur und sie werden über Jahre hinweg zu Konsumenten entzogen und sie lernen einen Jesus kennen, bei dem sie eigentlich nur Kunde sind. Und wenn sie bei ihm nichts mehr zum Shoppen haben, dann gehen sie eben nicht mehr einkaufen. Und wenn sie nicht mehr krank sind und einen Krückstock brauchen, dann schmeißen sie den Krückstock, nämlich Jesus, weg. Das ist das Problem. Und dass wir diese Leute zu einem falschen Evangelium erziehen, zu einer Abhängigkeit, wo sie sich klein fühlen und immer nur die anderen bewundern auf der Bühne und nichts weiter als Konsumenten sind. Deswegen ist die Wahrheit, eine Gemeinde ist eine Familie und keine Organisation. In ihr gibt es kein Nützlichkeitsdenken. Klein und groß ist gleich geliebt. Eine Business- und Performance-Kultur schadet der Gemeinde auf lange Sicht. Eine Dienstleistungs- oder Missionsorganisation kann nur als Ergänzung aufgebaut werden, nicht als Gemeindeersatz. Die Freigebigkeit der Gemeinde darf auch nicht missbraucht werden, um diese gewaltige Organisation immer weiter zu füttern, um die Bauprojekte und die Programme, die sehr viel Geld verschlingen. Und diese frommen Steuern wie den Zehnten dann einfordern. Alles gehört Gott. Wir sind nur Verwalter, wie es letzte Woche richtig gesagt worden ist hier. Und macht den Leuten doch keine Vorschriften, ja, ob es 10% sind oder 5% oder wie auch immer. Gebt ihnen doch die Freiheit zurück. Und dann wird der Herr ihnen wirklich diese Offenbarung geben, dass dem Herrn sowieso alles gehört. Amen. Jetzt kommen wir zum vorletzten Punkt, Philadelphia. Ich glaube, ich überziehe ein bisschen, aber ich habe es mir nicht ausgedacht. Das sind Nummer 7, nicht 5. Die Gemeinde Philadelphia. Da sagt der Herr ganz klar hier, ich kenne dein Tun, ich habe dir eine Tür geöffnet, die niemand schließen kann. Du hast nur wenig Kraft, aber du hast dich nach meinem Wort gerichtet und dich zu meinem Namen bekannt. Pass auf, ich werde dafür sorgen, dass Leute aus der Synagoge des Satans zu dir kommen und sich vor dir niederwerfen. Diese Leute behaupten, Juden zu sein, obwohl sie das gar nicht sind. Sie sollen erkennen, dass ich dich liebe. Und eigentlich ist hier gar nichts zu nörgeln, gar nichts. Weil du meine Aufforderung zur Standhaftigkeit beherzigt hast, werde ja auch ich dich bewahren vor der Zeit der Versuchung, in der die ganze Menschheit den Mächten der Verführung ausgesetzt hat. Jesus hat hier nichts, gar nichts zu meckern, gar nichts. Jesus träumt von der Gemeinde. Jesus, es ist sein großes Geschenk, die Gemeinde. Vielleicht nur ganz kurz. Ich weiß, die Zeit reicht nicht. Aber ich höre so viel Verwirrung derzeit über das, was Gemeinde ist und was Gemeinde sein soll. Es ist ganz einfach. Die Gemeinde ist ein Geschenk für den Sohn. Jesus hat gelitten und er hat die Leiden gerne getragen, weil er schon die Gemeinde sah, im Blick hatte. Er liebt die Gemeinde, sein Leben hingegeben für die Gemeinde, er wollte sie haben. Und hier findet er sie in Philadelphia, okay? Es ist ein Beispiel, dass es funktioniert, dass es geht. Es geht, wirklich, ja. Das Reich Gottes ist ewig gewesen, schon immer da gewesen, ja. Dein Reich, Vater, dein Reich soll sich mehr und mehr manifestieren. Dein Reich komme. Und als Jesus gefragt worden ist, kurz vor der Himmelfahrt, Herr, wie wird das alles sein und so weiter in deinem Reich, ne? Und als er da gefragt worden ist, wer kann neben dir sitzen und so weiter, was antwortet er immer? Er antwortet immer mit dem Vater. Der Vater kennt die Zeiten. Der Vater bestimmt. Das ist sein Ding. Sein Reich ist ewig. Und ich sag euch ganz ehrlich, ich bin einfach nur eingesetzt als König aller Könige in seinem Reich. Ich bin nur eingesetzt. Es ist sein Reich. Wisst ihr, was mir gehört? Mir gehört die Gemeinde. Sie gehört mir. Die ist mir geschenkt als Belohnung. Dafür kämpfe ich. Für diese Philadelphia-Gemeinde. Und da bin ich der Erste und ich bin der Letzte. So ist das. Und Das heißt, wenn ihr das Märchen hört, dass Jesus auf der Erde mehr über das Reich Gottes predigte als über die Gemeinde. Und wenn ihr hört, dass die Gemeinde sowieso versagt hat und dass es ihr letzten Endes so gehen wird wie dem Volk Israel in der Wüste, ja, wird verworfen, dann wisst ihr ganz genau, es wird nicht so sein. Es gibt ja immerhin Philadelphia, ne? Also ein gutes Beispiel. Es gibt Leute, die sagen, wir müssen nur noch über die Ausbreitung des Reiches Gottes predigen, gar nicht mehr über die Gemeinde. Dann könnt ihr antworten mit der Wahrheit. Die Wahrheit ist, die Gemeinde ist eine Manifestation des Reiches Gottes. Und wer die Gemeinde sieht, sieht das Reich Gottes. So wie Jesus sagte, wer mich sieht, sieht den Vater. Ist ein unglaubliches Geheimnis hier. Unglaubliches Geheimnis. Und die Gemeinde in Philadelphia ist dafür der Beweis. Übrigens sagt die Bibel ganz klar, dass es einen Moment gibt, wo Jesus, ich glaube, es steht hier, ich gehe mal kurz zurück, irgendwo steht es, dass der Punkt kommen wird, dass Jesus das Reich Gottes wieder dem Vater übergeben wird. In 1. Korinther 15, Vers 23 bis Vers 25. Da steht ganz klar, das Ende kommt, wenn er, Jesus, das Reich dem Gott und Vater übergibt. Er übergibt ihm wieder alles zurück. Der Vater behält das Reich, das hat er schon immer besessen. Aber wer behält die Gemeinde? Das ist Jesus, unser Herr. Amen? Amen. Einen letzten Punkt muss ich noch mit euch teilen, bevor wir auseinandergehen. Das ist die Gemeinde in Laodicea. Okay, Laodicea war ein Handelsknotenpunkt. Da gab es eine weltbekannte Textil- und Pharmaindustrie. Geht schon. Ja. Und für die Freizeit gab es Wellness und Theater und Stadion und die warmen Thermalquellen und so weiter. Vielleicht sehen wir hier einen Zusammenhang, weiß ich nicht. Denn der Herr sagt, ich kenne dein Tun und weiß, dass du weder heiß noch kalt bist. Wenn du doch das eine oder andere wärst, ja, dann wüsste ich, woran ich bin, ja, weil du verschaukelst mich doch. Du bist lau, weder heiß noch kalt. Darum werde ich dich aus meinem Munde ausspucken. Das gibt also auch die Situation, dass Jesus ausspuckt. Ja, der einzige Reiz, den Jesus dann noch an dieser Gemeinde findet, das ist der Brechreiz. Ja. Das war es dann schon. Ja. Du sagst, ich bin reich und wohlversorgt, mir fehlt nichts. Ja, das sind die Leute, die sagen, ja, guck doch, der Herr segnet mich doch. Mein erfolgreiches Studium, meine Karriere, ja, Gott muss einfach mit mir sein, ja. Das ist doch, guck mal, ja, die Lehre, ja, ja, die Patriarchen waren reich und so weiter und das Wohlstandsevangelium, ja, das, ihr seht doch, das funktioniert bei mir, ja. So. Und der Herr sagt, tja, du sagst, ich bin reich und wohlversorgt. Du sagst, mir fehlt nichts. Aber du weißt nicht, wie erbärmlich und jämmerlich du dran bist. Arm, nackt und blind. Was muss diese Gemeinde tun? Sie muss ihren Stolz ablegen, ihren Hochmut ablegen. Denn Hochmut bedeutet, nach Obadja Vers 3, dass du betrogen bist. Der Hochmut deines Herzens hat dich verführt, betrogen. Hochmut bedeutet, eine Lüge über sich selbst zu glauben. Und Hochmut ist so gefährlich. Hochmut kommt auch bei Christen rein. Da kommt ein Prophet und sagt, du hast eine besondere Berufung. Ich sehe eine ganz besondere Berufung auf deinem Leben. Hey, wir sind alle besonders berufen, ja. Wir sind alle zu Königskindern berufen. So einfach ist die Wahrheit, ja. Wir haben alle eine heilige Berufung, ja. Wir wollen immer was Besonderes sein, ja. Und wir streben danach und lechzen danach, was besonders erhoben zu sein. Und die Wahrheit ist genau das Gegenteil. Die Wahrheit ist Anerkennung, unsere Abhängigkeit vom Herrn. Wir können auch sagen, Demut ist wirklich in Wahrheit zu leben. Ja. Der Herr sagt, ich rate dir, Gold von mir zu kaufen, Gold, das im Feuer geläutert ist. Denn manchmal erkennen wir erst in den Prüfungen, in den Leidensprozessen, ja, dass wir eben doch nicht so wahnsinnig die Überflieger sind, ja. Solange wir nicht geläutert werden durch Leidensprozesse und immer sagen, guck doch hier meine Karriere und guck hier, Gott ist mit mir, erkennen wir das gar nicht. Damit du reich wirst und du weiße Kleider, damit du etwas anzuziehen hast, das spricht hier von der Reinheit, von der Unschuld vor Gott, von der Vergebung, damit man die Schande deiner Nacktheit nicht sieht und es Salbe für deine Augen. Das ist Offenbarung der Wahrheit, damit du sie einsalben und dann wieder sehen kannst. Und hier spricht der Herr von Erziehung. Alle, die ich gern habe, weise ich zurecht, ja, und erziehe sie. Mach darum ernst und ändere deine Einstellung. Das heißt, der Demütige sucht nach Wahrheit. Und der Herr sagt ganz klar, je demütiger du vor mir bist, desto mehr Gnade kann ich dir auch geben. Ja? Wir schreien zu Gott, mehr Gnade. Und der Herr ruft zurück, mehr Demut. Ja? Dem Demütigen gebe ich Gnade. Amen. So. Und Demut ist wirklich Anerkennung dessen, was wir sind in uns selbst und was wir sind in Jesus. So. Und deswegen müssen wir Schluss machen mit diesem Märchen. Wer reich und gut versorgt ist, ist in der Tat gesegnet. Er ist von Gott bestätigt und sein Herz müsse vor Gott bestehen können. Ja, ist ja wohl eindeutig. Schluss mit diesem Märchen. Wir können anhand äußerer Dinge nicht beurteilen, wo jemand wirklich steht in seiner Beziehung zum Herrn. Die Wahrheit ist, materieller Segen allein sagt nichts aus über Gottes Gedanken. Wer sich aufgrund seiner Umstände rechtfertigt, lebt in Hochmut und Unwissenheit. Stolz bedeutet grundsätzlich, eine Lüge über sich zu glauben. Na, mir fehlt ja nichts. Demut ist die Anerkennung der Wahrheit. So weit ist das. Und damit komme ich zum Schluss. Was müssen wir lernen? Von Ephesus können wir lernen, wir müssen unsere Liebe entfachen. Als Belohnung werden wir vom Baum des Lebens essen, sagt der Herr. Okay. Von Smyrna lernen wir, die Leiden nicht nur ertragen, sondern auch überwinden. Wir kriegen den Ehrenkranz im ewigen Leben. Von Pergamon lernen wir, heilig zu leben. Dann können wir dieses verborgene Manna essen und einen neuen Namen. Das sagt uns vielleicht nicht so viel, aber das Manna ist das Wort Gottes, Offenbarung, Jesus zu erkennen. Von Thyatira können wir lernen, wie man Manipulation überwindet, ja. Die Isabel, ja, die immer manipulieren will, immer alle Fäden in der Hand haben will, ja. Das können wir überwinden. Ja, wenn du das schaffst, was nicht so einfach ist, werde ich dir Macht geben über Völker. Dann wirst du erkennen, was wirkliche Macht ist. Von Sardes erkennen wir, wenn wir uns nach Lebendigkeit und Erweckung ausstrecken, wenn wir im Buch des Lebens bleiben und im Festgewand vor dem Vater stehen. Und von Philadelphia lernen wir, wenn wir festhalten an dem, was wir haben, wenn wir eine Säule im Tempel Gottes sein. Von Laodicea, wer die Lauheit überwindet, der wird mit Jesus auf einem Thron sitzen. Jetzt sagst du, das ist doch eigentlich ungerecht. Die Philadelphia-Gemeinde, die hat alles gehabt und die muss nur festhalten. Was hat die geleistet? Und am Ende wird die nur da so eine Säule sein. Ja? Und die hier in Laodicea, die werden sogar, ja, die lau waren. Ja? Und wenn sie die Lauheit überwinden, ne? Und nicht ausgespuckt werden, dann werden die auf dem Thron sitzen. Das ist doch so ungerecht. Ja? Man muss wissen, Philadelphia ist eine Stadt, die auf Vulkanboden gebaut ist, ja, und da waren ganz, ganz viele heidnische Tempel und die fielen immer wieder um, ja, und die ganzen Säulen, die Gottlosen da errichtet haben, die sind immer wieder umgefallen und der Herr sagt, aber deine Säule, die wird stehen bleiben, ja. Es ist nicht alles so wörtlich zu sehen, du wirst dann nicht eine Ewigkeit eine Säule sein und das war's. Also, es sind auch hier Geheimnisse, die hier mit ausgedrückt werden. Wichtig ist, wenn wir von all diesem lernen, und 7 ist die Zahl der Vollkommenheit, wenn wir von all diesen Märchen lernen und das überwinden, werden wir von allem was haben. Amen.
Merkt ihr was? Gott hat uns ein Riesengeschenk gemacht. Also wir wollten ja die ganze Zeit schon über die 7 Sendschreiben lesen, lernen und studieren. Und er schickt uns den Andreas, der uns das in so vollkommener Weise rüberbringt. Und zwar das, was wir jetzt auf dem Herzen haben. Wahrheit und Lüge. Wir wollen uns hier sensibilisieren. Und der Herr in seiner wunderbaren Art und Weise schickt uns den Andreas. Also wenn wir bisher nicht gewusst hätten, dass wir mit unserem sehr konsequenten Weg vom Herrn einen klaren Auftrag haben. Heute wissen wir es. Amen. Wir danken
Gott dir von Herzen, euch. Andreas. Lass mich noch beten, ja. Lass mich noch beten. Ja. Vater, wir danken dir für dein Wort.
Liebe Hörerinnen und Hörer, dies war eine Botschaft von Neuformation, das christliche Werk für das Leben, Lernen und Leiten. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, von uns zu hören. Wir wünschen Ihnen, dass Sie Gott und seine Liebe und Gnade immer besser kennenlernen und dadurch Ihr Leben mehr und mehr bereichert wird. Gottes Segen.